Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Du bist nicht deine Gene, oder doch? In dieser Podcast-Folge führt Anja ein Interview mit Elke Lorenz. Elke beschäftigt sich viel mit personalisierter Medizin für deine individuelle Transformation und gemeinsam mit ihr spricht Anja darüber, ob man seine Gene wirklich beeinflussen kann, worauf zu achten ist, wenn man sich seine Gene ansieht und was man alles daraus lesen kann.
Du bist nicht deine Gene und was du tun kannst. Heute ein Interview, auch wieder für den Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit der lieben Frau Dr. Med Elke Lorenz, eine gute Freundin. Ihr habt sie bestimmt schon öfters hier auf dem Account gesehen und ich weiß, dass es viele, viele Menschen super, super interessiert. Und für mich war es auch ein absolutes Highlight, mal einen Gentest zu machen und auch das Ganze mal analysiert zu bekommen. Etwas, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass man daraus so viel rauslesen kann. Und deswegen freue ich mich total und ich sehe auch schon, die Elke ist da mit ihrem Instagram-Account Keto by Heart. So, jetzt bist du da.
Und herzlich,
herzlich willkommen. Du bist nicht deine Gene und was du tun kannst, wie du sie beeinflussen kannst, was du machen kannst, das ist heute unser Thema für diese Folge. Und wir haben auch ausgemacht, wir werden die Zuschauerfragen auch beantworten, so gut wir können, wenn sie in den Flow reinpassen, denn es soll ja natürlich ein Mehrgewinn sein für alle. Und ja, vielen Dank, liebe Elke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich fand es super spannend, was aus meinem Gentest rauskam. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit so einer kleinen Basic-Frage. Seit wann nützt du Gentests für dich selbst zur Analyse oder auch für Kunden?
Mhm. Okay, also erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Andi.
Ja,
und
sehr gerne.
Dass du die Anfrage deiner vielen, vielen Follower erhört hast oder gehört hast, die ja gesehen haben, dass wir zusammen diesen Test gemacht haben. Ich nutze das seit jetzt ziemlich genau 2 Jahren, 2021 habe ich die Weiterbildung gemacht. Mhm. Und natürlich auch mit Werten von mir in diese Weiterbildung reingegangen. Und seitdem beschäftige ich mich damit, biete das auch an, mal mehr, mal weniger. Habe natürlich erstmal zu den ganzen bekannten Freundeskreis geinfluenced. Genau, ja, also ein unfassbar spannendes Thema und gleich vorneweg für mich eines der nicht unbedingt wichtigsten, aber ein ganz, ganz wichtiges Tool, um Prävention zu personalisieren. Also ich stehe ja wirklich sehr für diese Individualmedizin oder auch Individualprävention. Es ist mir total wichtig, den Menschen nicht nur als Gesamtheit zu sehen, Körper, Geist, Seele, auch wenn es vielleicht ein bisschen ausgelutscht klingt. Mhm. Am Ende ist es nur das, was uns in ein besseres, gesünderes, energetischeres Leben bringt, sondern eben auch wirklich die unterschiedlichen Ebenen und die individuellen Ebenen. Und dazu gehört auch unsere genetische Ausstattung.
Jetzt ist es ja so, auch zu Gene, da gibt es ja immer ganz viele Meinungen zu. Und als es so rauskam, also jetzt ist es ja so langsam eigentlich erst für den Endverbraucher zugänglich. Jetzt kann man relativ simpel so einen Gentest machen. Als du mir gesagt hast, ey Andi, mach doch mal einen Gentest, weil ich interessiere mich ja auch für Prävention. Ich so, braucht's das? Ja, ist schon irgendwie spannend, aber ich wusste am Ende gar nicht, was erwartet mich denn da, was kriege ich denn da? Gibt ja auch verschiedene. Und ich so, wenn das die Elke sagt, dass das spannend ist, dann machen wir es halt mit. Ja, aber eigentlich so richtig groß damit beschäftigt habe ich mich nicht, weil ich so einmal so, oh Gott, wenn dann rauskommt, meine Gene sind schlecht oder da ist irgendwas Schlimmes. Ja, also du hast ja auch gesagt, da gibt es eine gewisse Ethik auch, die zu beachten ist bei dem Ganzen. Aber ich weiß noch so, ich glaube, da war ich in der Schule, 15, 16 Jahre, da gab es so, oh, die Genforschung geht voran und so, darf man da überhaupt forschen und darf man da das und das? Und magst du erstmal was dazu sagen? Wenn man jetzt so einen Gentest macht, muss man da Angst vor haben oder wie siehst du das?
Also unbedingt mag ich da was dazu sagen. Und ich schlage vor, dass ich mal so eine Einführung gebe. Was ist denn
bitte das
überhaupt? Ne? Weil Gentest hört sich ja so an, wie du hast es gesagt, Anfang der 2000er Human Genome Project. Das komplette menschliche Genom wurde entschlüsselt und die große Enttäuschung, wir haben nicht mehr Gene als eine Drosophila Fruchtfliege. Also so, das war so der Mensch, die Krone der Schöpfung, ja, und dann gibt es irgendwie so kleine Wuseltiere, Insekten, die haben genauso viel Gene und manche Spezies haben mehr Gene als wir. Entschuldigung, warum sind wir denn mit so einem riesen Gehirn und so einer Kapazität ausgestattet? Und in den letzten 22, 23 Jahren kam dann immer mehr raus, die Komplexität unseres Menschseins und unserer Individualität liegt nicht in unseren Genen per se, sondern in der Regulation unserer Gene. Und das ist das, was man Epigenetik nennt. Ja? Mhm. Und diese Regulation, diese Epigenetik, die wird beeinflusst von unserem Lebensstil. Und zwar in ganz ausgeprägter und komplexer Art und Weise. Nicht nur, was wir essen, wann, wie wir uns bewegen, wo wir leben, sondern auch, wie hat unsere Mutter gelebt. Stress, Glaubenssätze wirken auf unsere Epigenetik. Und Epigenetik bedeutet nichts anderes als die Regulation von An- und Abschalten unterschiedlicher Gene. Und das gibt eine Wahnsinnskomplexität und Kombination, nicht nur im Unterschied von Mensch zu Mensch, sondern auch innerhalb unseres Körpers in unterschiedlichen Organen, sag ich mal. Ja? Und jetzt kommen wir zu den DNA-Tests, die man heutzutage machen kann und die so super sinnvoll sind. Da testen wir oder untersuchen wir keine Gene auf Mutationen. Mutationen sind Veränderungen in unseren Genen, in spezifischen Genen, die zu einem Defekt führen, ja, zu einem, sag ich jetzt mal, kompletten Verlust. Wie zum Beispiel gibt es die Mutation für familiäre Hypercholesterinämie. Ja, ich komme jetzt aus dem Sektor. Es gibt ganz, ganz viele Mutationen, die als einzelne Mutation zu einer Krankheit führen. Das ist nicht das, was in solchen, ich sage jetzt mal, kommerziell verfügbaren DNA-Tests, wie sie angeboten werden, wie wir sie gemacht haben, gemacht wird. Weil da kommt jetzt die Ethik ins Spiel. Ja? Normale Gentests, wie ich sie gerade erklärt habe, Mutation, Krankheit, ja, werden gemacht, wenn Menschen Beschwerden haben, Erkrankungen haben, schwere Erkrankungen haben. Man hat ganz, ganz viel untersucht oder man hat zum Beispiel, wenn ein Mensch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, man sagt da Phänotyp dazu, einen bestimmten Phänotyp hat und man weiß, das könnte mit der und der Mutation zusammenhängen, dann testet man ganz spezifisch diese Mutation oder dieses Gen auf mehrere Mutationen. So. Mhm. Das beiseite gelegt, das ist nicht das, was dieser DNA-Test oder diese DNA-Tests machen. Warum? Weil das erstens in ärztliche Hände gehört und zweitens Krankheitsdiagnostik ist. Diese DNA-Tests, den ich mit dir gemacht habe, das sind sogenannte Untersuchungen auf Polymorphismen. SNPs nennt man das, Single Nucleotide Polymorphism. Das bedeutet, das sind einzelne Punktmutationen in so einem Gen, ohne dass ich jetzt erkläre, wie so ein Gen aufgebaut ist, DNA etc. Und diese Punktmutationen führen zu Veränderungen in Enzymaktivitäten. Unser Leben, unsere Körperbiochemie funktioniert durch Enzyme. Enzyme sind nichts anderes als allermeistens Proteine, die abgelesen werden von Genen und die dann unseren Stoffwechsel regulieren. Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, Entgiftungsstoffwechsel, Hormonstoffwechsel, alles Mögliche. Hm. Ja? Und so eine Punktmutation, so ein SNP, führt entweder dazu, dass das Enzym überaktiv ist, gemessen am Wildtyp, es gibt immer so eine Wildtyp-Variante, das ist sozusagen die Normalvariante, oder das Enzym hat eine verminderte Funktion, sagen wir mal 75% statt 100% oder 80% oder 60% oder sowas. Ja? Mhm. Und es bedeutet also nicht, dass es deswegen eine krankhafte Ausprägung gibt, aber in diesem Stoffwechselprozess des Körpers, wo ein Enzym entweder überaktiv ist oder weniger aktiv ist, da kann es zu Störungen kommen. Und jetzt werden nur solche Gene getestet, die für Enzyme kodieren, die wir durch Lebensstil verändern und beeinflussen können. Das ist die Ethik dahinter. Ja, daran erkennt man, ob ein Hersteller, eine Firma gute Tests macht, ja, weil es einfach unethisch ist, jemandem vor den Latz zu knallen, hey, du hast das und du kannst nichts dagegen tun. Ja.
Verstehe. Ja, ich fand es super spannend. Also ich habe das Testergebnis bekommen, ich war gerade in Italien am Comer See und wir haben mein Testergebnis besprochen und 2 Tage später habe ich mich mit dem Sebastian Dietrich getroffen, der ja auch diese Snips ausgewählt hat, für einen neuen Test optimiert, mit dem er arbeitet. Dann habe ich mit ihm noch gesprochen. Dann habe ich auf einer Messe mal jemanden kennengelernt, der ganz viel mit diesen DNA-Tests arbeitet. Und ja, es ist jetzt echt so ein Ding. Und als wir es dann angefangen haben durchzusprechen, habe ich auch verstanden, warum. Weil auch da viele halten ja zum Beispiel immer, diese Ernährungsform ist der heilige Gral für mich. Und etwas, was natürlich tatsächlich rauskommen kann, wenn man so einen DNA-Test macht, ist zum Beispiel, Andi, für dich ist Keto eigentlich gar nicht so gut. Ja? Ja. Wobei ich glaube, die Ketose mal wieder zu trainieren, den Fettstoffwechsel, vielleicht dann auf einem anderen Weg als mit der ketogenen Ernährung, ist für jeden in irgendeiner Form sinnvoll. Ist jetzt mal so meine Meinung, bin ich gespannt, was du sagst. Aber als wir das dann so angeguckt haben, also was ja schon spannend war, wir sind es ja so durchgegangen und es waren natürlich ein paar neue Erkenntnisse mit da, aber auch ganz viele, ja Andi, das hast du ja eh schon gespürt. Das, ja. Das wissen wir jetzt eh. Und das ganz, ganz Krasse war, mich hat das enorm motiviert. Also viele denken immer, ich ernähre mich immer super sauber, ich mache immer alles korrekt, ich bin ja der Coach, ich zeile auch manchmal eine Pizza, die ich esse, was laut meinen Genen gar nicht so optimal wäre. Aber nein. Und ich dann so, ah ja, okay, darauf muss ich achten, darauf muss ich achten. Ja, da hast du eine Stärke, da hast du eine Schwachstelle. Und ja, das würde ich mit dir gerne einfach mal so durchgehen, dass wir sagen so, okay, was sind so die Standard-Snips, die getestet werden, sprich Demenz, ja, weil nur weil jetzt so ein Snip da so, ich sag mal, 3 Punkte hat, was die Punkte heißen, kannst du ja noch erzählen, heißt es ja nicht, dass man jetzt Demenz entwickelt, aber es gäbe ein paar Dinge, die man tun könnte, damit es gar nicht so weit kommt. Und das ist ja sowas, weil viele haben ja oft so Angst, ja, meine Mutter hatte das, meine Großmutter hatte das, jetzt kriege ich das auch. Dann sage ich, jetzt wäre es an der Zeit, dass du ganz besonders viel machst für deine neuronale Gesundheit. Ich stelle dir jetzt mal keine Frage, sondern sag doch mal einfach, was deine Gedanken zu dem sind, was ich gerade angeschnitten habe. Ja.
Super gerne. Ich gehe erstmal drauf ein, auf deine Meinung, die du geäußert hast. Dieser Meinung bin ich nämlich auch und ich glaube, dass die sehr, sehr begründet ist. Nur weil, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ah, in meinem DNA-Test ist rausgekommen, für mich ist Keto nicht gut, weil es zu viel Fett hat, dann muss ich sagen, oh no, Leute. No. Das ist auch Fehlinterpretation. Da bin ich genau deiner Ansicht. Ich sage es mal ein bisschen salopp, ein bisschen Ketose schadet nie. Ja.
Ja.
Die Gene oder die Snips sind nicht der Grund, warum man sich nicht ketogen ernähren können sollte. Und da kommen wir zur Bandbreite der ketogenen Ernährung. Das ist eine ganz große Vielfalt. Ja. Und Fett ist nicht gleich Fett. Ja. Mit dem Slogan bin ich, glaube ich, schon vor 4 Jahren rausgegangen. Ich weiß noch, wir haben da... auch Podcast.
Keine Angst vor Fetten. Ja, genau. Keine Angst vor Fetten war der Titel und dann wir so, oh, das könnte man jetzt auch falsch interpretieren, ist uns dann im Nachhinein aufgefallen. War natürlich nicht so gemeint, sondern ja, keine Angst vor Fettsäuren. Aber ja, nicht alle Fettsäuren sind gleich. Ja, und
Genau.
aber erzähl du gerne das aus deiner Expertise nochmal,
Ja,
was du sagen
also es ist
möchtest.
tatsächlich so, ja, und es gibt mittlerweile ganz ausgeklügelte Fettsäureanalysen, ganz, ganz toll. Ich habe da auch bei einigen Arbeiten mitwirken dürfen von einer ganz tollen Kollegin. Und es ist wirklich so, und gerade so ein DNA-Test kann dabei helfen, ganz differenziert eine ketogene Ernährung zu gestalten. Ja, absolut. Und genau, durch was für Bereiche des Stoffwechsels geht so ein Test? Also es gibt ganz unterschiedliche, muss man sagen. Ja, es gibt Hersteller, Firmen, die DNA-Tests aufteilen in unterschiedliche Themen. Und es gibt Firmen, die sagen, wir machen einen Rundumschlag und wir nehmen all das zusammen, was man bisher weiß. Und man muss dazu sagen, dass diese ganzen SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, dass die natürlich eine wissenschaftliche Grundlage haben, weil sonst wären sie nicht entdeckt worden. Ja, das heißt, es ist alles auf Studiendaten basiert, was da genutzt wird, und dann eben darauf oder dahingehend Empfehlungen für den Lifestyle. Überwiegend Ernährung, da ist aber auch Bewegung mit dabei, Schlafverhalten, na, sag's mir, Genussmittelkonsum, um es mal schön auszudrücken, und auch Optionen für Supplementation. Ja, wenn zum Beispiel eine gewisse Ernährung nicht ausreicht oder jemand aus anderen Gründen, ideologischen Gründen, sagt, das und das und das esse ich nicht, und man aber sieht, ja, aber da wäre eine Schwachstelle, dass man dann sagt, gut, dann müssen wir es anders ausgleichen. Ja? Und dann dein Test zum Beispiel, um es jetzt mal grob durchzugehen, ich habe ihn natürlich auch geöffnet.
Ja, ich habe hier auch noch unseren Chatverlauf. Also einfach mal ganz kurz, bevor wir jetzt mal kurz meinen Test anschauen. Was sind denn jetzt so diese besonders spannenden SNPs, die eigentlich jeder immer kurz sich anschauen will? Was ist denn da los und bist du da gefährdet? Was sind denn so diese, jeder hat persönliche Highlights, aber so dieses Thema Demenz
Ja.
ist ja schon sowas. Können wir die erstmal anschauen? Das würde mich mal interessieren, weil also auf was schaust du eigentlich zuallererst? Ist da irgendwie etwas da, wo man ein bisschen aufpassen sollte?
Also ich schaue zuallererst auf die Punkte, die du erwähnt hast.
Eins, zwei oder drei. Ob du
Genau.
richtig stehst, siehst du, ob das Licht angeht.
Ja, also
Ne? Ja.
die Punkte, von denen wir jetzt ja die ganze Zeit sprechen, das ist einfach ja, wie so eine Ampel sozusagen, geringes, moderates oder hohes Risiko, sage ich mal, ja, beziehungsweise hohe Priorität, auf was man achten muss und wie man sein Leben gestalten sollte in dem Bereich. Ja. Aber in aller Munde ist natürlich ApoE, ja, das Gen, das drei verschiedene Varianten hat, ApoE2, ApoE3, ApoE4. Und ApoE4 ist assoziiert worden in ganz, ganz vielen Studien mit dem Risiko für frühzeitige Alzheimer-Demenz, ApoE2 hingegen für ungünstige Auswirkungen auf den Fettstoffwechsel. Ja, und ApoE3 ist sozusagen der Bildtyp. Jetzt muss man dazu sagen, wissen vielleicht einige, aber nicht alle, wir haben hier eine doppelte Genausstattung. Ne? Wir haben ein Set Gene von Papa und ein Set Gene von Mama. Ja, das heißt, jedes Gen ist grundsätzlich, außer das, was auf den Geschlechtschromosomen X und Y liegt, beim Mann eben nicht, aber sonst ist jedes Gen gedoppelt. Ja? Und somit gibt es für dieses ApoE ganz unterschiedliche Varianten. Entweder man hat ApoE3, dann ist sozusagen die Normalvariante, oder man hat ApoE3/4, oder man hat ApoE4/4, oder ApoE2/2. Ja? ApoE2/2 im Übrigen ist eine ganz seltene Störung des Lipidstoffwechsels, Dysbeta-Lipoproteinämie. Mal beiseite gelegt, aber das ist sozusagen die Downside, und ApoE4 oder ApoE4/4 ist eben so allgemein hin und in den Medien und in der Publicity als sozusagen das Alzheimer-Gen. Aber, großes, großes Aber. Nur weil ich ein ApoE4 Gen habe oder vielleicht sogar zwei, heißt es das nicht, dass ich an Alzheimer erkranke. Im Übrigen, ich oute mich mal, ich habe den Genotyp APOE34. Ja? Und ich breche deswegen auch nicht in Depressionen aus und denke mir, ich muss Demenz kriegen, auch wenn meine Oma mütterlicherseits im Alter eine Demenz entwickelt hat, keine frühzeitige. Ja? Aber das Gute ist, ich weiß, okay, das habe ich. Das ist sozusagen eine Schwachstelle. Und deswegen darf ich ganz besonders, wie du es so schön gesagt hast, auf meine Nervenzellen achten. Mhm. Und denen Gutes tun. Mhm. Ja?
Ja. Ja. Also jetzt hast du ja wirklich mit Fachbegriffen, mit Zahlen und so. Ich bin da auch kurz so, also okay. Ist natürlich alles spannend, aber so ein bisschen so, okay, ja, Wahnsinn. Ja. Aber halt, jetzt ist es ja so, wenn man den Test macht, man kriegt ja gleich Tipps. Also es ist schon so, dass man was rauslesen kann. Ich muss aber schon sagen, ich hätte ich den Test alleine gelesen, auch wenn er gut war und die Auswertung gut war, schon bei manchen Dingen so ein bisschen auch Angst gehabt oder hey, stimmt jetzt was nicht mit mir? Also einfach mal, das ist so eine persönliche Empfehlung. Ich würde schon sagen, ja, wenn man so einen Test macht, entweder man macht einen Kurs, man liest 100 Bücher. Oder man schaut sich das mal mit jemandem gesammelt an. Jetzt haben wir mal so das APOE, dieses gehypte Snip uns angeguckt. Jetzt aber mal ein Beispiel von mir. Würde ich sagen, bei mir kam ja raus, dass ich Probleme habe, Vitamin D gut aufzunehmen oder zu verwerten. Das kannst du gleich sagen. Aber du hast das sehr, sehr smart gemacht. Und das ist auch ein Tipp, den ich jedem mitgeben würde, weil du hast mir den ja natürlich von Anfang an gesagt ist. Wir haben einen Gentest gemacht und gleichzeitig ein Blutbild, weil hätten wir jetzt nur dieses rausbekommen, oh, Andi, du hast echt Schwierigkeiten, Vitamin D aufzunehmen, dann hätte ich wahrscheinlich mir direkt Vitamin D gekauft. Ja? Magst du dazu was sagen?
Ja, absolut und super gerne. So ein DNA-Test ist super toll, ist aber nur die halbe Miete. Weil an deinem Beispiel mit dem Vitamin D sieht man ja so schön, du hast intuitiv ein Verhalten und einen Lifestyle, der dich aus diesem Risikobereich rausholt, weil was wir festgestellt haben im Vorfeld schon, du hast keinen Vitamin D-Mangel. Und du hast in dem Moment auch eine ganze Weile lang gar kein Vitamin D supplementiert. Das heißt, dein Lifestyle, du bist viel draußen, du bist all over the world, du bist im Winter nicht hier in den nordeuropäischen Regionen, ja, führt trotzdem dazu, dass dein Vitamin-D-Spiegel ausgeglichen und gut ist. Der Snip, den du hast, ist folgender. Wir nehmen, oder unsere Haut kann ja Vitamin D produzieren, eine Vorstufe des Vitamin Ds, das Provitamin D. Ja? Und das gelangt dann in unsere Blutbahn und von dort gelangt es in die Leber und wird dort über ein Enzym zu diesem sogenannten 25-OH-Vitamin D. Das ist das Vitamin D3, was wir auch uns einschmeißen können als Tablette. Ja? Und dieses 25-OH-Vitamin D, das wird dann nochmal in der Niere durch ein Enzym zu 1,25-OH-Vitamin D, also nochmal weiter, und das ist dann die aktive Form. Ja? Mhm. Und dieses Enzym in der Leber, was das Provitamin D aus der Haut umwandelt, das ist bei dir minder aktiv. Das funktioniert nicht so gut. Das heißt, wenn du jetzt in Norwegen leben würdest und einen Bürojob hättest, und morgens um 8 in dein Auto steigst, aus der Tiefgarage raus sozusagen, rein in das nächste Hochhaus und abends um 21 Uhr zurück, hättest du wahrscheinlich einen gruseligen Vitamin-D-Mangel. Ja? Mehr als jeder andere. Oder anders gesprochen, bleib doch immer mal 10 Minuten länger als die Florence in der Sonne, wenn sie nicht gerade auch diesen Snip hat.
Das, was ja sehr, sehr spannend ist, also ich weiß ja nicht, ob ich das intuitiv richtig gemacht habe, aber es gab ja einen Shift in meinem Leben. Also das heißt so, ich würde mal sagen, so vor 15 dauerkrank, computersüchtig, nie draußen. Da habe ich permanent Computer gespielt und ich habe, egal was ich gemacht habe, als Kind schon mit ständig Knochenbrüche zugezogen. Da, das ist jetzt eine These, die ich aufstelle. Aber das ist eine These, die stimmen könnte. Das werden wir jetzt nie überprüfen können. Aber auch Vitamin D ist natürlich wichtig für den gesamten Knochenstoffwechsel. Und kann sein, dass deswegen dafür anfällig war. Und als ich angefangen, und damals habe ich ja auch noch computersüchtig, ja, so wie das halt man ist, mit 13, 14, ja, was habe ich natürlich gemacht? Pizza, Döner und mich so ernährt, hatte alle möglichen Probleme, Allergien, war ständig krank, ja. Und dann, als ich angefangen habe, mich anders zu ernähren, habe ich wirklich, ich habe in meiner, also ich sag mal, ab 15 kam dann so der Shift 16, hatte ich den Spitznamen oben ohne Andi.
Witzig.
Warum auch immer habe ich jede Gelegenheit genutzt, wenn nur ein bisschen Sonne da war, T-Shirt aus und ich so, boah, das tut gut. Oh, das ist genau das, was ich brauche. Und auch während dem Studium, ich so, okay, oh, ich muss raus in die Sonne. Ja. Und also ich meine, für jeden ist wahrscheinlich Sonne gut, außer jetzt man kriegt Sonnenbrand, ja. Aber es ist natürlich irgendwie ein spannender Shift, also dass das irgendwie auch mit meinem Wechsel irgendwie zu tun hat, ja. Könnte das so sein?
Also,
Was sagst du zu der These?
absolut, wir können es nicht beweisen, aber das klingt so logisch und ich finde es einfach total beeindruckend und faszinierend, wie nah du eigentlich an deinem Körpergefühl warst damals schon, ne? Also, und natürlich, ich meine, bei Kindern misst man das Vitamin D nicht. Die Empfehlungen sind, den Kindern im ersten Lebensjahr Vitamin D zu supplementieren. Warum wir damit aufhören sollen, mir leuchtet es nicht ein. Warum sollen die Kinder mit einem Jahr dann plötzlich keinen Vitamin D-Mangel mehr entwickeln? Ja. Und natürlich, Knochenbrüche, weiche Knochen, kein Aufbau, Allergien, das hat ja alles mit Vitamin D-Mangel zu tun. Klar. Ja.
Faszinierend. Ja, jetzt ist ja so, ich habe manche Sachen, Sebastian mich dann auch ausgetauscht und dann gesagt, ja, also ich muss schauen, dass meine Entgiftung gut läuft, Pflanzenöle meiden, Vitamin B-Stoffwechsel ist auch wieder so ein Punkt, aber das schaffe ich dann über die Ernährung ganz gut. Das ist halt etwas, was ich so spannend fand, wo ich dann gesagt habe, ja, cool. Also ich habe ja auch mal 6 Monate vegan gemacht. Am Anfang, so mental, habe ich mir gedacht, boah, cool, ich tu was Gutes. Es gibt ja schon auch Gründe, die dafür sprechen, aber ich habe gemerkt, mir tut es überhaupt nicht gut. Ich habe gemerkt, wie ich immer fahler wurde, wie ich immer weniger Energie hatte, wie ich Klimmzüge nicht mehr wirklich, also halt immer weniger geschafft habe. Und ja, also kann man da jetzt auch aus der DNA was rauslesen, dass halt, ja, für mich vielleicht das doch dann tatsächlich nicht keto-vegetarisch, sondern so wie ich es halt praktiziere, hochwertige Qualität sinnvoll sein könnte.
Also, wenn du nicht zwingend dauerhaft supplementieren willst, dann ja, dann ist eine Ernährung mit tierischen Lebensmitteln für dich tatsächlich sehr, sehr günstig. Das fängt an damit, dass ein Enzym, was im Cholinstoffwechsel, Cholin ist ein, tja, wie nenne ich denn das? Sagen wir mal, ein bestimmtes Fett. Ja, das stimmt jetzt nicht ganz, aber um es jetzt mal so ein bisschen ja, übersichtlicher zu machen, dass du im Cholinstoffwechsel ein Enzym hast, das weniger gut funktioniert. Ja, das heißt, du brauchst mehr Cholin. Wo ist Cholin drin? In Ei zum Beispiel. In tierischen Produkten wie Fleisch zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn du dich jetzt vegan ernährst, dann brauchst du irgendeine Cholinquelle und Cholin ist halt nun mal tierischer Bestandteil. Ja, das heißt, du musst zu Supplementen greifen. Genauso Vitamin B12 ist natürlich ganz, ganz überwiegend in tierischen Produkten. In Fleisch natürlich ganz ausgeprägt in Leber, ne, aber auch in Eiern zum Beispiel. Und dein Vitamin B12 Stoffwechsel, also die B-Vitamine an sich, die sind alle in einem sagen wir mal, Methylkreislauf nennt sich der, das ist ein Entgiftungskreislauf in der Leber, sind die miteinander verbunden und verwoben. Ja? Und dieser Methylkreislauf, der ist was unfassbar Wichtiges für unsere Gesundheit, für unsere Entgiftung. Da hängt auch dieses, wer das kennt, dieser Marker oder dieser Stoff des Homozysteins mit dran, der verbunden wird oder assoziiert wird mit Herz-Kreislauf-Risiko. Ja? Wobei, wenn das Homozystein hoch ist, dann ist immer eher im B-Vitamin-Stoffwechsel was falsch als sonst irgendwas. Und da hast du nicht nur eine Achillesferse, sage ich mal, sondern da sind so zwei, drei Enzyme, die nicht so ganz on top sind. Ja? Mhm. Wenn du dich jetzt vegan ernährst, dann ist es für dich unfassbar wichtig, B-Vitamine zu supplementieren. Ja? Wenn du es aber sagst, boah Mann, ich möchte mich nicht von Nahrungsergänzungsmitteln ernähren, sozusagen, ja, sondern eine natürliche Ernährung, dann ist für dich wirklich eine Ernährung mit qualitativ hochwertig. Und das ist das Allerwichtigste, aber das weißt du nur für die Zuhörer. Eine qualitativ ganz hochwertige tierische Ernährung, extrem wertvoll. Und das Nächste, was bei dir dazu kommt, was dafür spricht, ist eben diese Sache mit dem mehrfach ungesättigten pflanzlichen Fetten. Mhm. Da gibt es ein Enzym, was das kurzkettige pflanzliche Omega-6 in ein langkettiges Omega-6 verlängert. Und dieses langkettige Omega-6, die Arachidonsäure, ist proentzündlich. Ja? Mhm. Und das Enzym wiederum, das hat bei dir keine mindere Funktion, sondern das ist überaktiv. Das denkt sich einfach mal, ich schnapp mir alle pflanzlichen Omega-6 aus dem, was der Andi da in seinen Mund reinschiebt, heißt Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, Sojaöl, alles solche Sachen, ja. Und ich produziere daraus ganz viel Arachidonsäure. Ja?
Und das ist dann einfach für mich relativ ungünstig, ja? Weil das halt Entzündungen produziert, ja.
Genau.
Ja, also es ist für jeden ungünstig, zu viel Omega-6, vielleicht das mal so. Also es gibt ja, also ich gebe ja auch sehr viele Informationen raus auf dem Instagram-Account und tendenziell gelten die eigentlich schon für auch alle, aber jetzt im Speziellen ist es halt so, dass, naja, zum Beispiel jetzt, wenn bei mir bei dem Gentest das rauskommt, vielleicht im Blutbild das nochmal bestätigt ist, nochmal obendrauf, dass viele Entzündungen da sind, dann ist es halt besonders wichtig, also dann ist es wie so Faktor mal 2, mal 3, wenn ich mich daran nicht halte, doof für mich.
Ja. Absolut, genau. Ja. Genau. Und in der tierischen Ernährung, und da komme ich jetzt wieder zur Qualität, kann man ja auch viel Omega-6 haben. Das ist aber schon das Langkettige. Ja? Es wird also nicht durch diesen Snip beeinflusst. Ja? Aber auch da wieder, ne, das langkettige Omega-6 aus konventioneller Tierhaltung, das ist einfach schlecht für uns. Ja? Und da muss es nicht produziert werden aus ungünstigen Pflanzenölen. Wenn man bei Lidl sein Fleisch einkauft, dann ja, hat man über die Zeit leider einfach verloren.
Ja, Wahnsinn. Ja, spannend. Jetzt ist so, also jetzt einfach, am Anfang hast du ja sehr viel von Snips gesprochen, jetzt haben wir sie komplett weggelassen, sondern einfach nur so mich als Beispiel genommen. Aber was für Snips sind denn das jetzt? Also sind die in so einem Standardtest mit drinnen oder, ja, also ich habe ja einen Test gemacht, DNA-Test. Was hatte der für einen Titel? Also was hat der alles abgedeckt?
Mhm. Genau, also das war der DNA-Gesundheitstest sozusagen. Das ist so ein Globaltest, sag ich mal. Ja? Ja. Der den Fettstoffwechsel abdeckt, den Zuckerstoffwechsel insofern, als dass er Insulinempfindlichkeit abdeckt. Entgiftungsleistung. In der Leber haben wir zwei verschiedene Wege, zwei verschiedene Phasen der Entgiftung, Phase 1 und Phase 2, die werden mit angeschaut. Du hast schon gesagt, der Vitamin D-Stoffwechsel, der B-Vitamin-Stoffwechsel, also was mit dieser Methylierung zu tun hat. Ja? Mhm. Und dann auch noch, ganz interessant, Entzündung und oxidativer Stress. Ja? Mhm. Weil das einfach auch Dinge sind, Entzündung, oxidativer Stress, die können wir extrem gut über Lifestyle beeinflussen. Ne? Nicht umsonst spreche ich, wahrscheinlich du auch, hoch und runter von antientzündlicher Ernährung, antientzündlichem Lifestyle, oxidativer Stress. Wir machen uns gar keine Vorstellung, was darunter alles subsumiert wird. Ja? Das ist auch der Chef, der mich anschreit. Hm. Der macht mir auch oxidativen Stress.
Das ist jetzt was, wo ich sage, okay, wir haben jetzt ja auch viele negative Sachen besprochen. Oxidativer Stress, da kam ja, glaube ich, raus. Ja, ich glaube, dass ich das sehr gut verarbeite.
Ja.
Also das heißt, ich habe immer gedacht, ich wäre schon so ein bisschen stressanfällig, aber gut, da habe ich mich dann gefreut, ja cool. Also ich muss natürlich trotzdem darauf achten, dass es nicht over the top geht, aber zumindest, wenn Stress vorhanden ist, mein Körper kann es gut abbauen. Da habe ich mich dann einfach mal
Ja,
gefreut. Ja.
richtig cool. Also du hast sozusagen eine hohe antioxidative Kapazität. Das heißt, deine Enzyme, die diese freien Radikale abbauen, die sagen, her damit, wir sind aktiv.
Das heißt, freie Radikale, das ist ja auch etwas, was durch die Sonne zustande kommt. Das
Beispiel.
heißt, ja, ich soll trotzdem keinen Sonnenbrand bekommen, aber trotzdem würde ich dann mit Stress durch die Sonne besser umgehen können, theoretisch, eventuell.
Ja, ich gebe zum Beispiel, ich gebe mal das Kontrabeispiel zu mir. Ich habe leider zum Beispiel eine hohe Anfälligkeit für oxidativen Stress und ich merke das. Ich habe eine relativ geringe Sonnentoleranz. Wenn ich so in der prallen Sonne 20 Minuten bin, dann merke ich, ich werde total unruhig. Ich muss in den Schatten, ich muss weg. Das ist irgendwie so, ich muss weg hier. So, ne? Also ganz witzig.
Da würde ich bei der Spanischlehrerin, mit der ich gestern unterwegs war, auch drauf wetten. Wir haben Spanischunterricht gehabt unterwegs und die lebt hier auf Gran Canaria. Und die hat schon geguckt, Sonne und hat sich eingecremt. Und ich so, warum ist denn die heute so hektisch? Weil das letzte Mal was bewölkt. Und sie, können wir irgendwo in den Schatten gehen? Ja. Ich so, können wir machen, ja. Das wäre jetzt spannend, aber gut, ja, man muss ja nicht alles auf die DNA runterbrechen. Manches ist vielleicht auch einfach, ja, dass man es nicht so sehr mag. Aber ja, also unser Titel ist ja, du bist nicht deine Gene, aber irgendwie auch. Schon ein bisschen, oder? Also so ganz kann man es auch nicht sagen. Oder wie würdest du das jetzt beantworten, diese Frage?
Also wir sind nicht unsere Gene heißt, wir sind nicht unserer Genausstattung ausgeliefert. Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, zur Epigenetik. Wir können das beeinflussen. Nicht nur, dass wir unser Verhalten so ändern können oder uns so verhalten können, dass wir möglichst unseren Genen angepasst leben. Ja, das soll ja nicht heißen, dass wir, ich sage jetzt mal, dass unser Verhalten abhängig sein muss, dass wir sozusagen unfrei sind in unserer Wahl, wie wir unser Leben leben, sondern die Epigenetik hat ja auch sozusagen den wunderschönen Aspekt, dass wir sie beeinflussen können. Also es ist wirklich so, gerade was das Thema Methylierung angeht, deswegen ist es so wichtig, dass der Methylierungskreislauf des Körpers optimal funktioniert, dass unser Körper genug von diesen sogenannten Methylgruppen hat, weil diese Methylgruppen sind notwendig, um diese Gene an- und abzuschalten.
Andreas und Florence sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle My Keto Coach Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
Und das können wir verändern und das kann man sogar auf psychisch-emotionaler Ebene verändern.
Wow, kannst du da ein Beispiel geben?
Trauma zum Beispiel ist ein Beispiel. Trauma wirkt sich auf Epigenetik aus. Ja? Traumatische Ereignisse können zu körperlichen Beschwerden und Krankheiten führen. Und der Link dazu ist die Epigenetik, die Regulation von Genen. Und wenn wir diesen Stress, diese traumatische Energie aus dem Körper befreien, ja, und das heilen, dann können diese Gene sich wieder, sagen wir mal, normal regulieren. Ja, nicht umsonst kann es passieren, dann sieht man ganz oft posttraumatische Belastungsstörungen bei Frauen können zum Ausbleiben der Periode führen. Ich meine, wie funktioniert sowas?
Spannend, ja. Jetzt einfach nur so als Beispiel, also angenommen, ich habe schon einfach von den Genen so eine Vorneigung, dass ich zu oxidativem Stress neige, dann habe ich ein traumatisches Erlebnis und dann mache ich noch einen Job, der mir keine Freude macht, dann ist es schon so, dass ein Burnout halt wahrscheinlicher wird.
Ja.
Würde ich jetzt gleichzeitig Antioxidantien konsumieren, alles, was einfach den oxidativen Stress reduziert, unterstützend machen, am besten bei einem Traumata natürlich auch wirklich angehen, wenn man sich bereit dazu fühlt. Dann hätte ich aber auch, weil ganz viele fühlen sich ja sich selbst ausgeliefert, aber wenn ich dann von verschiedenen Seiten kommen würde und manchmal ist man noch nicht bereit, das Traumata anzugehen, das heißt, man geht sie auf körperlicher Ebene an, dann fühlt man sich schon ein bisschen besser und dann könnte man sagen, okay, jetzt gehe ich die anderen Bereiche an und dann sind eigentlich so die Erfolgschancen einfach wieder da. So verstehe ich das jetzt, ja.
Absolut. Ja, schön
Ja.
erklärt. Ja.
Super interessant, weil so kann man es ja eigentlich auf alle möglichen körperlichen Symptome runterbrechen und man kann eben nicht nur Blutverhalten ansehen, man kann auch noch die Gene ansehen. Und diese gerade, also was ich halt super spannend fand, ist diese Kombination aus Gentest plus Bluttest. Weil, naja, wir haben ja festgestellt, zum Beispiel, ich habe keinen Vitamin B-Mangel, keinen Vitamin D-Mangel, aber ja, gewiss, also halt, ich muss halt darauf achten. Also das heißt, ich muss natürlich schauen. Und was ich super spannend fand, ich bin ja schon so ein Supplemente-Junkie, muss man ja sagen, ja. So die Quintessenz ist dann halt zu sagen, okay, was nimmt man denn dann eigentlich? Und da ich manchmal auch ein bisschen faul bin oder sage, ich tue mich intuitiv supplementieren, kam ja auch bei mir raus, Bluttest, okay, Selen, Zink, das brauchst du nicht, da werden die Werte wirklich zu hoch. Da hast du gesagt, raus damit. Dann B-Vitamine, hatte ich noch ein extra B-Vitamin-Produkt, dann eins, was speziell für die Mitochondrien optimiert war, was du gesagt hast, nimm das. Und dann hast du auch gesagt, ja, wenn wir jetzt das plus das zusammenzählen, dann hast du zu viel davon. Das kannst du dir sparen. Das fand ich auch mal ganz spannend, zu sagen, dass man halt mal wirklich strukturiert angeht und mal so eine Bestandsaufnahme macht. Und Bluttest ist ja etwas, das muss man ja eigentlich immer wieder machen. Ja, also das ist dann so ein bisschen Kosten-Nutzen und dass man sich auch nicht verrückt macht, sagt man vielleicht mal, ja, einmal im Jahr auf jeden Fall, zweimal im Jahr besser. Und wenn man ein Thema hat, was man bearbeiten möchte, kann man ja sogar auch mal abstecken, welcher Zeitraum Sinn macht, dass man gucken kann, funktioniert die Therapie, das, was man halt eben anwendet. Vielleicht dann auch mal nach einem Monat oder 3 Monaten, das ist zu kurz, kannst du gleich antworten. Aber ein Gentest ist ja was, den muss man eigentlich nur einmal machen. Oder habe ich da was falsch
Nee,
verstanden?
das hast du komplett richtig verstanden. Die SNPs, die da getestet werden, also Epigenetik, können wir jetzt noch nicht so richtig routinemäßig zumindest nicht testen. Das, was da getestet wird, das ist, wie es ist. Ja? Und das Schöne daran ist, also zum einen mal auf die Supplements einzugehen, ja, Supplemente kosten ja auch einen ganzen Haufen Geld. Ja? Und wenn ich erstens weiß, wo meine Schwachstelle ist, durch so einen DNA-Test, dann weiß ich auch, was ich spezifisch immer wieder regelmäßig und meistens reicht einmal im Jahr auf jeden Fall kontrollieren sollte. Ja? Und wenn wir jetzt noch dahin kommen, dass wir sagen, okay, aufgrund deines DNA-Tests können wir dir eine ganz personalisierte Ernährungsweise und einen Lifestyle empfehlen, der es vielleicht gar nicht nötig macht, Supplemente zusätzlich zu nehmen, was nämlich bei dir der Fall ist, ja, dann kann man das auch runterschrauben und kann mal sagen, nee, jetzt Moment mal, ja, du kannst die Supplements sonst genauso gut auch in die Toilette spülen, ja, ich bin ein Freund von Supplementieren, wenn es notwendig ist, aber nicht, wenn es nicht notwendig ist, ja, und es gibt ganz selten zwar, aber es gibt auch Fälle von sogenannten Hypervitaminosen, manche Vitamine, da sollte man einfach auch nicht zu viel davon haben oder nehmen, ja.
Ja, also ich fand es einfach super spannend. Ja, B-Vitamin ist so eine Schwachstelle, aber ich kriege es ganz gut hin über die Ernährung. Dann habe ich ja was noch für die Mitochondrien zur Unterstützung genommen. Wahrscheinlich, weil ich doch einfach auch viel mehr abverlangt habe, brauchen die ein bisschen Nahrung gebraucht. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze kommt. Dann hast du gesagt, Ketone passen auch. Da ist das Vitamin B12 noch mit drin. Das ist bei dir nicht verkehrt, weil du da auch Schwierigkeiten mit hast, eben das ausreichend aufzunehmen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, super, cool. dann irgendwie am Ende das Ergebnis war, das hat mich jetzt sehr gefreut, das muss natürlich nicht immer so sein, ja, eigentlich muss ich alles genauso machen, wie ich mache. Ich darf es noch ein bisschen sauberer machen. Gleichzeitig natürlich auch nicht die Freude verlieren. Und das ist ja immer so, wofür ich eintrete, zu sagen, hey, ich habe auch Spaß im Leben. Ich finde, man kann auch super Spaß haben mit strikt Keto. Aber zumindest in Italien, wo ich war, gab es doch die ein oder andere Versuchung, der ich auch gerne nachgehe. Zum Beispiel, das haben wir noch gar nicht besprochen, ich neige ja schon so ein bisschen zu Insulinresistenz Diabetes, ja. Wo ich sage, okay, das ist natürlich Keto super, dass ich die Kohlenhydrate weglasse, vor allem die verarbeitete Zucker, Fructose besonders, ja, was du mir gesagt hast. Und cool, hier, Gran Canaria, ich habe eine Eisdiele gefunden, die macht veganes Eis ohne Zucker. Ja, ich weiß es nicht, ja. Wir haben noch nicht nachgefragt, weil die nur Spanisch spricht, welches Süßungsmittel es ist, aber es stand auch mit dabei. Gott, das ist in Spanisch noch nicht gut genug, aber Florence hat es schon verstanden, einfach ohne irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe. Da fragen wir jetzt nochmal nach, genau. Aber ich so, wow, wie cool. Also es ist so, wenn man dann sagt, Mensch, man trifft die Entscheidung, man möchte was Gutes für sich tun, dann findet man auch immer irgendwelche Möglichkeiten. Jetzt würde ich sagen, alle Zuschauer, die noch eine Frage haben, schickt sie mal schnell raus, weil an sich sind wir bei einem coolen Ende. Also klar, die Elke macht doch eine Zusammenfassung. Eine Frage von Andrea in München. Würdet ihr auch was zu den Kosten sagen? Elke, es gibt viele DNA-Tests. Genau, also deswegen ist es schwer zu sagen. Meiner, lass mich, ich glaube, meiner waren 250 Euro. Ja.
250, 300, 350. Also in dem Rahmen muss man rechnen und dann kommt es darauf an, was man bei unterschiedlichen Herstellern sozusagen dafür bekommt, sag ich mal. Mhm.
Ja. Also Florence hat jetzt, ich habe jetzt Nordic was, glaube ich, gemacht. Florence macht was vom Sebastian und da hat er gesagt, den ich gemacht habe, war aktuell noch besser. Jetzt hat Florence, weil gerade das Blutbild, oder nee, das sind ja auch Bluttropfen, die analysiert werden, genau. War quasi gerade auf dem Weg zum Labor und er hat noch schnell angerufen, bitte hier den neuen Test machen, weil der für den gleichen Preis, zum Beispiel, was sie jetzt noch kriegt, ist eine Auswertung, schnell zuckende Muskelfasern, langsam zuckende Muskelfaser. Also das heißt, das hätte mich auch noch mega interessiert. Da habe ich mich jetzt fast ein bisschen geärgert, aber egal. Kann ich ja irgendwann auch nochmal machen. Also. Ja, nämlich, ja, was für ein Training ist ideal für dich?
Ja.
Ja? Wo ich gesagt habe, das ist ja super spannend, wobei ich da nicht raten muss. Ich war immer gut im Sprint und Florence war immer super lahm im Sprint. Dafür, wenn deren Maschine mal anläuft, dann läuft sie dir 10 Kilometer, 20 Kilometer. Und wenn du ihr sagst, hey, lauf 40 Kilometer, dann läuft die dir auch noch den Marathon. Also das heißt, bei uns beiden ist klar, wer welche Muskelfasern hat, nämlich die Schnellzuckenden und sie hat die Langsamzuckenden. Ja, aber trotzdem hätte mich das einfach mal interessiert, das Ganze so zu sehen. Ja, also das ist so schnell. Ich habe Sportwissenschaft studiert, deswegen kenne ich mich da gut aus. Ja, also ich hätte keine Chance. Oh, hier ist eine coole Frage gerade reingekommen, die gucken wir uns an. Ich hätte keine Chance, jetzt im Marathon Weltklasse zu werden. Von den Muskelfasern Sprint wäre optimal gewesen, bin halt ein bisschen zu klein. Ja. Um Usain Bolt zu werden. Und es gibt auch nicht so viele weiße Top-Sprinter, da muss man doch eher afrikanische Abstammung sein. Klar, Ausnahmen gibt es schon, aber das ist schon so spannend. Also ich würde schon, also meine Interpretation von allem ist schon, die Gene haben schon etwas, ja. Also so, ich glaube, ja, am Beispiel Sprint-Marathon sieht man es schon, ja. Aber man weiß auch, dass halt zum Beispiel Muskelfaser, also die Anzahl an Muskelfasertypen sich auch verschieben lassen.
Genau.
Wobei leichter halt schnell zucken zu langsam zucken, andersrum ist es wohl schwieriger. Das sind so die Erkenntnisse.
Ja. Und man muss dazu sagen, egal was für ein Muskelfasertyp sozusagen, Krafttraining ist für jeden Menschen wichtig und wird im Alter der essentielle Sport schlechthin. Das kann ich gar nicht oft genug sagen.
Also, da kann ich auch sagen, aus der Sportwissenschaft heraus, es gibt auch so viele Tests, die man machen kann, auch zum Thema Langlebigkeit. Da ist die Griffkraft zum Beispiel so ein Parameter, der wohl auch einen direkten Einfluss hat, wenn man das misst, eben wie fit man im Alter ist. Aber die größte Gefahr ist, nicht direkter Natur, dass du keine schnell zuckenden Muskelfasern hast, die sind sowieso super für dich. Sondern die größte Gefahr, zumindest war das damals noch im Sportstudium vor 10 Jahren, ist, du fällst hin weil du nicht schnell reagieren kannst, ja, Balance, schnell zuckende Muskelfasern, hast einen Oberschenkelhalsbruch und musst dann im Krankenhausbett liegen und baust dann enorm schnell ab.
Ja.
Und würdest du eben schnell zuckend reagieren können und weil du halt auch das trainiert hast oder du hast mehr Oberkörperkraft und kannst dich abstützen oder sowas, ja, dann würden diese Kaskade an Folgen, die dann zu dem enormen Abbau führen, halt nicht passieren. Ich weiß nicht, Elke, ist der heutige Stand auch noch? So ein bisschen her, mein Studium. Ja.
Also theoretisch ja, aber ich bin mir sehr sicher, dass du da deinen Genen auch nicht ausgeliefert bist, sondern wenn wir uns wirklich bewusst machen, dass wir kontinuierlich dem Muskelabbau entgegen trainieren mit zunehmendem Alter und uns entsprechend auch gut ernähren, ja, und nährstoffreich ernähren, dann ist wurscht, ob ich Fast Twitch oder Low Twitch habe. Wenn ich genug Muskelmasse habe und Reaktionsvermögen, dann brauche ich keinen Oberschenkelhalsbruch, Entschuldigung. Nicht mit 70, nicht mit 80, nicht mit 90.
Absolut. Also das, diese Fasern oder den Erhalt kannst du auf jeden Fall trainieren. Fachwort ist wahrscheinlich die größte, noch nicht groß besprochene Erkrankungspandemie oder wie man es nennt, Epidemie oder weiß nicht was, Sarkopenie.
Ja. Ja?
Spricht noch kaum einer drüber, aber würde ich sagen, das ist die größte Welle, die uns wahrscheinlich dann ereilt mit einfach unser, ja, so wie die Gesellschaft halt einfach gerade aufgebaut ist. Und, ja. Ja.
Ich habe genau vor einer Woche, das muss ich kurz loswerden, bei der lieben Jana, einer lieben gemeinsamen Freundin in der Abteilung, sie ist Ärztin für Altersmedizin, für Geriatrie, für die Ärzte eine Fortbildung gehalten, genau darüber. Sarkopenie, was braucht der alternde Mensch, der alternde Körper, um dem Muskelschwund entgegenzuwirken, weil Sarkopenie nämlich auch ein großer Risikofaktor ist für metabolische Erkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ganz, ganz wichtig.
Das ist einfach der nächste Faktor eben, dass je mehr Muskelmasse du hast, desto mehr bist du insulinsensitiver. Ja. Je insulinsensitiver du bist, desto leichter ist es, Muskeln aufzubauen. Und deswegen macht es auf jeden Fall super viel Sinn. Jetzt haben wir eine Frage. Nur eine Frage, weil ja, von Familie, Bande mit Herz. Wir leben mit den Kindern im Süden. Ich glaube, gerade noch Spanien. Danach geht es nach Costa Rica oder so diese Richtung. Hattest du mir erzählt, wir leben mit den Kindern im Süden, sollten die Kids trotzdem Vitamin D supplementieren?
3 und 5 sind sie, ja. Das ist jetzt so eine Gretchenfrage, die nicht ganz so einfach ist. Wenn die Kinder 13 und 15 wären, würde ich sagen, Blut abnehmen, testen. Ja, jetzt sind die Kids 3 und 5, soll ich jetzt sagen, Blut abnehmen und testen? Schwierig, ja. Das ist wirklich eine individuelle Frage. Ich kann sie nicht hundertprozentig beantworten. Nur weil man im Süden lebt, heißt es nicht, dass man x Stunden am Tag draußen ist in der Sonne. Ja? Und da gibt es dann natürlich auch dann die Kinderärzte, die sagen, um Gottes Willen kriegen sie ihr Kind ein mit Lichtschutzfaktor 20, wenn nicht sogar 50. Ja? Da ist die Vitamin-D-Produktion über die Haut auch beim Kind annähernd null mit so einem Lichtschutzfaktor. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Das heißt, je nachdem, wie man auch als Eltern, was man für Ansichten hat. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich schmier mein Kind immer mit Sonnencreme ein, weil das einfach wichtig ist, weil ich auch fürs Alter Hautkrebs vermeiden will, ja, dem kann ich jetzt nicht per se was entgegnen, dann würde ich mir überlegen, meinem Kind ein bisschen Vitamin D zu supplementieren. Oder wenn das Kind jetzt drin ist und sagt, es spielt halt lieber wieder an wie früher am Computer, als rauszugehen. Ja. Das muss man immer ein bisschen abwägen.
Ja, sehr schwer zu sagen. Kurze Frage, warum mit 3 und 5? Warum mit 3 und 5 kein Blut abnehmen? Weil das die Kinder nicht mögen? Oder?
Ja, also kann man natürlich schon machen. Aber ein Kind mit 3 und 5 Jahren, einfach mal, wenn ich wissen will, wie der Vitamin-D-Spiegel ist.
Verstehe. Schwierig. Okay.
Würde ich meinem Kind jetzt nicht unbedingt antun wollen.
Da bin ich zu sehr Biohacker wahrscheinlich. Und hol gleich die Infusionsflasche raus und sag ihr.
Also wenn das Kind da Bock drauf hat, klar.
Also keine, keine Sonnencreme und mehrere Stunden draußen in der Sonne. Also ich glaube, damit sollte es passen. Tja, wenn es vielleicht noch Pech hat, wie ich, so Schwierigkeiten hat, Vitamin D zu verstoffwechseln, aber gut, bei mir hat es ja auch geklappt in irgendeiner Form. Ja, Sonnencreme wäre sowieso ein Thema für sich. Da gibt es ja sehr, sehr viele Meinungen zu, genauso wie Sonnenbrille. Aber das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ja, du bist nicht deine Gene und was du tun kannst für dich, für die Aktivierung, Deaktivierung deiner Gene. Ich würde sagen, das war eine ganz, 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 ganz tolle Einführung. Und ja, wen das Ganze mal interessiert, macht es auf eigene Faust oder lieber mit jemandem, der sich auskennt. Denn auch ich habe mir den Test durchgelesen und ich sage, oh ja, spannend, spannend, aber ich hätte, glaube ich, das teilweise ganz anders interpretiert oder verstanden und mir vielleicht sogar Sorgen gemacht. Also das heißt, wenn jemand sagt, Mensch, ich mag nicht nur so einen Test machen, sondern ich mag auch eine vernünftige Analyse, man darf dich kontaktieren über Instagram oder sollen wir irgendwie eine E-Mail irgendwo anhängen oder wie werdet ihr das am liebsten?
Also super gerne kontaktieren über Instagram natürlich. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse www.ketobyheart@googlemail.com, alles zusammengeschrieben. Kein Punkt, kein Unterstrich, kein sonst irgendwas.
Ich glaube nur ohne www, wenn es eine E-Mail-Adresse ist, oder?
Oh.
Keto by Heart at, ja, einfach nur, ich weiß Technik und so. Ja,
Webseite.
das.
Im Aufbau befindet ist www.ketobahar.com natürlich. Oh, du bist super.
Genau,
Vielen Dank.
aber die E-Mail-Adresse ist keto by Heart at googlemail.com,
Genau.
oder?
Ja.
Ja, und ich habe auch gelernt, wenn man Google Mail nicht schreiben möchte, keto by Heart at gmail.com ist genau das Gleiche. Die Birgit schreibt hier aus Berlin. Die will das Ganze mal wissen. Und ja, Florence wird wahrscheinlich mal so einen Live-Bericht in 2, 3, 4 Wochen machen, wo mal also so sie quasi die Auswertung live bekommt. Ich bin mir sicher, da bist du auch gespannt und schaust wahrscheinlich mit rein. Hier Laufenberg, Tanja, super interessantes Live, spannendes Thema. Vielen Dank. Mein Mann und ich haben auch schon einen Test und Analyse machen lassen. Hat uns wirklich weitergeholfen.
Super.
Ich finde es cool. Ich finde es einfach super cool, Elke, dass du immer zur Prävention aufklärst und dass wir ein neues Tool kennengelernt haben, wo Menschen dann auch in die Eigenverantwortung gehen können. Denn
Absolut.
mit dem Test allein ist ja nichts gemacht. Wenn du ihn nur hast, hilft dir nichts, aber kannst sehr viel draus machen. Das ist das Schöne. Ja.
Ja.
Dann einen wunderschönen Abend nach Deutschland und bis ganz, ganz bald. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere. Bis bald, ihr Lieben. Ich speichere es ab. Und das Ganze kommt in den Podcast Ketogener Lifestyle. Und ja, dann bis die Tage. Alles Gute. Ciao.
Ciao, schönen Abend.
So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.